Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Gehen ja ganz schnell hier im Ort rum. Die Grenze ist offen, die Grenze ist offen. Konnten wir erst gar nicht begreifen. Ne? Und dann haben wir es ja selber gesehen. Ne? Die lange Kolonne, wie sie angerollt kam, ja, das war ganz spannend.
Wir waren der sicherste Ort der Welt. Wir haben nie unser Haus zugeschlossen. Warum? Hier kam ja kein Fremder rein.
Naja, wir sind das Ergebnis einer Chance, die durch die Einheit entstanden ist. Und die Chance war, dass auf großen landwirtschaftlichen Flächen ökologische Landwirtschaft, Naturschutz und das Zusammenwachsen von Ideen und ich möchte dazu sagen, auch vielleicht einer verrückten Idee möglich geworden ist.
Vor 35 Jahren fiel die Mauer. Seit 34 Jahren ist Deutschland vereinigt. Es gibt entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze viele Orte, an denen Geschichte geschrieben wurde. Zum Tag der deutschen Einheit besuche ich einige dieser geschichtsträchtigen Orte, um zu erfahren, wie die Menschen sich an Mauerfall und Wiedervereinigung erinnern. Etwa am ehemaligen Grenzübergang Herleshausen, der jahrzehntelang Thüringen und Hessen trennte. Ich will sehen, wie sich die Natur entwickelt hat entlang des Grünen Bandes, dem einstigen Grenzstreifen, der längst ein bedeutendes Naturschutzprojekt ist. Und nachfragen, wie die Menschen heute leben, zum Beispiel im Ökodorf Brodowin, einer ehemaligen LPG. Zum Wochenendjournal begrüßt sie Thilo Schmidt. Das Ökodorf Brodowin kennen viele Berliner. Die Brodowiner Demetermilch steht mittlerweile auch in den Supermärkten. Außerdem ist die Landschaft drumherum unglaublich schön. Ich war schon öfter hier, um mehr über die Geschichte von Brodowin und dem Ökodorf zu erfahren. Na, ihr Hühner? Ein paar Hühner genießen gerade ihren Auslauf im Freigehege des Hühnerstalls. Direkt daneben der Hofladen mit kleinem Café. Schräg daneben die Meierei. Alles wirkt recht neu und modern. Ich treffe Ludolf von Malzahn, den Geschäftsführer des Ökodorfs Brodowin. Wir nehmen Platz an einem der Tische im Außenbereich. Als nach Mauerfall und Wiedervereinigung Arbeitsplätze und Identitäten verloren gingen im Osten, als die Treuhand Betriebe abwickelte, gingen die Brodowiner eine Wette ein. Das Dorf Brodowin, nordöstlich von Berlin, hatte zwei LPGs. Eine für Tier- und eine für Pflanzenproduktion. Mit einem Kindergarten, eigener Gaststätte und einer Baubrigade, so wie das damals eben war. Aber es gab in Brodowin auch damals schon Umweltschützer, Künstler und Schriftsteller. Sie alle entschieden sich, aus Brodowin sollte ein Ökodorf werden, aus den LPGs ein Biobetrieb nach Demeter-Richtlinien.
Brodowin ist eine ostdeutsche Pflanze, die hier gesät worden ist und auch gewachsen ist und wo dann mit Hilfe eines Investors, wie es damals so schön hieß, aus West-Berlin ganz viel möglich gemacht wurde. Aber die Idee ist eine rein Brodowiner Idee ohne Einflüsse von sonst wo.
Ich sag mal so, wenn jetzt hier westdeutsche Investoren gekommen wären und gesagt hätten, Brodowin ist super, dann machen wir jetzt ein Demeter-Dings hin, dann hätte das keine Chance gehabt, oder? Also wenn nicht sozusagen die Akteure vor Ort wären, die mitgemacht hätten.
Ja, ich bin ganz sicher, wenn die Idee ausschließlich von außen hier implantiert worden wäre in dieses Dorf, dann wäre das hoffnungslos gescheitert.
Ludolf von Malzahn ist seit 2006 Co-Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter des Ökodorfs. Zuvor hatte ein Investorenpaar aus Berlin die Geschicke des Betriebes geleitet. Die Herausforderung, aus zwei LPGs mit 600 Milchkühen, 2000 Schweinen, 2000 Schafen und 8000 Hektar Ackerland einen Biobetrieb formen, und das nach den besonders strengen Richtlinien des Anbauverbandes Demeter.
Also die Idee war unheimlich waghalsig. Die Idee der ersten Stunde, weil es gab ja überhaupt keine Erfahrung mit ökologischer Landwirtschaft. Und die Erfolge, die heute erkennbar sind, konnte man damals überhaupt nicht einschätzen. Und es gab auch keinen Markt in Berlin oder sonst wo. Es gab für solche Mengen, wie sie hier in Brodowin produziert werden.
Heute ist das Ökodorf Brodowin mit 2400 Hektar Anbaufläche, 150 Milchkühen, 2400 Legehennen, Meierei und Käserei der größte Demeterbetrieb Deutschlands.
Das, was Sie hier sehen um uns herum, ist wirklich was Neues. Das hat es auch so im Westen nicht gegeben.
Inwiefern?
Naja, wir sind das Ergebnis einer Chance, die durch die Einheit entstanden ist. Und die Chance war, dass auf großen landwirtschaftlichen Flächen ökologische Landwirtschaft, Naturschutz und das Zusammenwachsen von Ideen und ich möchte dazu sagen, auch vielleicht einer verrückten Idee möglich geworden ist. Wir haben eine, das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig dazu zu sagen, eine mit der deutschen Einheit verbundenen Förderkulisse gehabt, die uns geholfen hat, über die Jahre hinweg zu investieren. Und alles zusammen, also die Menschen, die in der Wendezeit offene Herzen hatten und offene Ideen, einen freien Kopf für neue Sachen, die haben hier alle in Brodowin irgendwie zusammengefunden. Und das ist das Besondere an unserem kleinen Dorf.
Und das zu einer Zeit, in der, als die Freude über Mauerfall und Grenzöffnung verklungen war, für die Menschen im Ostenwald alte Gewissheiten nichts mehr galten, Betriebe zerschlagen wurden, Geschäftemacher und Glücksritter aus dem Westen über das Land herfielen. Und dann soll in einem brandenburgischen Dorf der Biolandbau Einzug halten? Ich gehe durchs Dorf an Kirche und Gaststätte vorbei, die alte Gaststätte der LPG, die es immer noch gibt. Wie mag das vonstatten gegangen sein, als ein brandenburgisches Bauerndorf am runden Tisch in ein Ökodorf verwandelt wurde? Das will ich Peter Krenz fragen und treffe ihn auf seiner Terrasse.
Es ist ein uckermärkisches Dorf. Und das ganz normal, dass ein Drittel, sag ich mal, immer dafür ist für diese Entwicklung. Ein Drittel ist passiv und ein Drittel ist dagegen. Und wir haben zusammengesessen und der Reimar Gilsenbach, der Schriftsteller Reimar Gilsenbach, hat nach langen Gesprächen am Abend zu später Stunde gesagt, wisst ihr was, wir hören jetzt auf zu sprechen, wir machen jetzt ein Ökodorf.
Peter Krenz war bis zur Wende Bereichsleiter der LPG und danach Mitgeschäftsführer des Ökodorfs. Am runden Tisch in Brodowin saßen die Landwirte der LPG, die gefragt wurden, ihre Äcker und Weiden nun ins Ökodorf einzubringen. Da saßen Dorfbewohner, Kirchenvertreter, Künstler und Schriftsteller. Es ging um Beikräuter auf den Feldern statt Agrarflug und Pestiziden, um Tierwohl und Naturschutz.
Also gerade in den Ämtern oder auf der Landkreisebene wurde sehr viel auf den ökologischen Landbau rumgehackt. Dann haben wir gesagt, wenn die Ökos an der Macht kommen, dann dürft ihr hier kein Auto mehr fahren. So platte Parolen, wie wir jetzt auch noch politisch kennen. Wir sagt, wenn die Barfußläufer kommen hier so in der Sache, ja, dann ist hier alles zu Ende.
Barfußläufer, war das wirklich so ein Wort hier für die Ökos? Ja, die jetzt kommen, ja, die Barfußläufer
die Mondgucker, die Mondgucker, also alles Mögliche. Und bei der Kirche war der Sektenbeauftragte der evangelische Kirche, hat sich hier eingemietet 5 Tage und hat überprüft, auf dem Meter eine Sekte ist. Ob wir eine Sekte sind.
Das vielleicht größte Glück der Brodowiner, dass das Dorf und die Angestellten der ehemaligen LPGs mitgegangen sind, obwohl viele sich Biomilch selber vielleicht gar nicht leisten konnten. Brodowin, damals wie heute um die 400 Einwohner, hatte seit der Wende nie mehr als 5% Arbeitslosigkeit. In anderen Dörfern in der Gegend waren es 30% oder mehr.
Wir haben die Mitarbeiter selber qualifiziert. Ja, aus dem Melker wurde auf einmal jemand, der im Hofladen gestanden hat und Produkte verkauft hat. Ja, oder ein Käse oder irgendwie. Die haben gesagt, okay, nehme ich die Aufgabe an. Also ich bin sehr, sehr dankbar, wenn man zurückblickt, was wir hier gute Mitarbeiter haben und wie sie auch dieses Konzept mitgeformt haben, ja, und auch mit sehr viel Herzblut dabei waren.
Es dauerte, aber der Weitblick der Brodowiner zahlte sich aus. Peter Krenz musste zwar nach der deutschen Einheit Mitarbeiter in Bussen zum Arbeitsamt fahren, die dann vorzeitig in den Ruhestand gingen. Aber Brodowin hat keine Einwohner verloren, sogar ein paar dazugewonnen. Die Gaststätte blieb erhalten, es gibt Vereine im Ort, Kulturprogramm und jedes Jahr ein Dorffest.
Also jetzt auf einmal ist das ganze Dorf dafür. Jetzt sind die Fremdenbetten hier, jetzt haben wir den Tourismus, ja, und alles, was dazugehört. Wir sind gefragt, sag mal, wir haben Arbeitsplätze, eine Struktur, wir haben ein gesundes Dorf, ja, wir haben hohe Immobilienpreise, Indikatoren, dass wir nicht alles verkehrt gemacht haben.
Sind denn auch die Skeptiker überzeugt mittlerweile?
Ja, kann man sagen, ja. Der Erfolg hat dann viele Väter.
Zurück zum modernen Hofladen. Dort gibt es guten Kaffee, Brodowiner Käse, Wurst aus der Region und kleine Speisen. Das Ökodorf hat eine Menge Auszeichnungen erhalten, aber das Highlight war wohl der Besuch von König Charles im März des vergangenen Jahres. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Geschäftsführer Ludolf von Malzahn den britischen König durch den Betrieb führt.
Dass er uns hier in Brodowin besucht hat, liegt, glaube ich, an unserer günstigen geografischen Lage zu Berlin.
Okay, das enttäuscht mich aber jetzt.
Nein, ich muss sagen, er hat wirklich ein großes ökologisches Herz. Das haben wir auch. Und insofern haben wir von Anfang bis Ende eine Sprache gesprochen. Er hat sich einfach für die Humusbildung bei uns interessiert. Er wollte mit den Auszubildenden sprechen. Er hat sich die Molkerei angeguckt. Wir haben zusammen Käse gemacht.
Da war hier ganz schön viel los im Ort, oder?
Ja, der Besuch des britischen Königs und des Bundespräsidenten und des britischen Außenministers und unseres Ministerpräsidenten und so weiter ist eine Liste von Persönlichkeiten, die so groß ist und so lang ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend lang waren. Mir war einfach wichtig von Anfang bis heute, dass der britische König sich hier wohlfühlt, dass er nicht stolpert und vor den Kameras auf die Nase fällt. Und dass wir einfach unserem britischen Gast in Deutschland an der Stelle einen schönen Empfang bereiten.
In den letzten 2 Jahren ist das Ökodorf Brodowin allerdings in Schwierigkeiten geraten. Daran konnte der Verkauf des königlichen Käses auch nichts ändern. Im Zuge von Inflation und Energiekrise kaufen die Menschen spürbar weniger Brodowiner Produkte. Die Ziegenherde wurde verkauft und die Kuhmilchproduktion vorübergehend gedrosselt.
Und ich möchte auch sagen, ich glaube, dass es uns am Ende gut tun wird, uns allen, der ganzen Branche, dass wir mal auch so etwas erleben. Und ich sehe, dass wir am Ende stärker daraus hervorgehen werden. Eine Wachstumsphase für eine bestimmte Branche von über 30 Jahren ist schon etwas wirklich Seltenes. Aber wir machen auch etwas, was vorher so nicht da war. Und es war 30 Jahre lang Überzeugungsarbeit. Es ist also nicht nur Glück, sondern es war auch harte Arbeit. Aber trotzdem waren die Götter waren uns gewogen in dieser ganzen Phase und das ist im Moment gerade nicht so und wir müssen einfach jetzt lernen, damit umzugehen.
Seit Jahrzehnten in Berlin, hatte es aber bisher nicht geschafft, Steinstücken zu besuchen. Vorgenommen hatte ich es mir immer, denn die sogenannte Ortslage im Südwesten Berlins hat eine einmalige Geschichte. Die Siedlung Steinstücken war eine Westberliner Exklave, vollständig von DDR-Staatsgebiet umschlossen, bis eine Korridorstraße die Häuseransammlung 1972 mit Westberlin verband.
Ja, hier sind die ganzen Fotos.
Das Herz von Steinstücken ist und war es auch zur deutsch-deutschen Teilung das Vereinsheim des Bürgervereins Kleintierzucht und Naturfreunde. In dem Holzhäuschen mit Tresen und Zapfanlage feierten die Dorfbewohner regelmäßig ihre Feste.
Naja, sie sind jetzt inzwischen kleiner geworden, weil der Aufwand ist halt doch ganz schön. Und unser Gründervorsitzender Günter Rossnagel ist leider schon verstorben. Und der hätte das immer noch alles so weiter aufrechterhalten, aber jetzt findet so im kleineren Rahmen dann einen Tag der offenen Tür, versuchen wir jährlich dann mal durchzuführen und da nochmal alle Leute zusammenzurufen, auch die Nachbarn, um ihnen zu zeigen, was für ein Kleinod wir hier haben.
Klaus-Uwe Benneter kam 1978 nach West-Berlin, um dem Wehrdienst zu entgehen. Er ließ sich nicht in Kreuzberg nieder, sondern in Steinstücken in der kleinen dörflichen Exklave. Hier beginnt er sich zu engagieren im Bürgerverein, später politisch in der SPD, saß unter anderem lange als Abgeordneter im Bundestag. Er ist 2. Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins, in dessen Vereinsheim wir uns treffen. In den Ställen auf dem Hof scharren ein paar Hühner. Die Tiere haben in Steinstücken immer eine wichtige Rolle gespielt.
Die einen waren eben so Tierzüchter. Das war eigentlich der Grund, warum wir den Verein ursprünglich mal gegründet hatten. Weil die mit dem Wannseer-Verein nicht mehr so einverstanden waren. Da wollten wir einen eigenen Verein haben. Da haben wir kurzerhand einen Verein gegründet und dann nachher eben auch durch die guten Beziehungen zum Bezirksamt dieses Pachtgrundstück dann bekommen. Und das wird seither entsprechend gepflegt. Es gab Hasen, es gab Tauben. Jetzt gibt es noch Hühner und noch ein paar Tauben, ein paar Kanarienvögel, ein paar Finken.
Der Verein und die Gemeinschaft haben Steinstücken zusammengeschweißt während des Kalten Krieges. Die Mauer um die nur 500 mal 300 Meter große Siedlung ging dicht bis an die Häuser heran. Die Bewohner mussten zweimal die Grenze passieren, um aus ihrer Exklave nach West-Berlin zu gelangen. Bis im Jahr 1972 die Korridorstraße fertig gebaut war. Eine Straße, die West-Berlin mit der Wohnsiedlung wie eine Nabelschnur verbunden hat. Sie war einen Kilometer lang links und rechts von der Mauer umsäumt. Möglich wurde diese Straße durch einen Gebietstausch. Die DDR erhielt dafür unbewohnte Flächen in West-Berlin.
Ein Kohle aus dem Rückstand, dann war der Jeep, der hat umgeladen und da musste sie alle drin bringen.
Ich spreche mit Klaus-Uwe Benneter und einigen anderen Alteingesessenen zum Rundgang durch Steinstücken auf. Helga Behrendt, 90 Jahre alt, ist mit dabei. Sie saß früher am Steuer des Schulbusses, hat die Kinder über den ersten Grenzübergang gefahren, dann ein Stück durch die DDR und schließlich über den zweiten Grenzübergang nach West-Berlin. Als die Korridorstraße 1972 fertig war, musste sie, daran erinnert sich die rüstige Dame bis heute, erst einmal ihren Hausschlüssel suchen.
Wir haben nie unser Haus zugeschlossen. Warum? Hier kam ja kein Fremder rein. Wir waren der sicherste Ort der Welt. Meine Kinder konnten draußen im ganzen Sommer in Zelten schlafen, die anderen Kinder mit und so weiter.
Vor 72.
Vor Freiheit. Als die Freiheit kam, wurden wir unfrei.
Denn die Exklave Steinstücken zog neugierige Westberliner sowie Touristen aus der ganzen Welt in Scharen an. Die Verkehrsbetriebe konnten erstmals eine Buslinie bis Steinstücken führen. Mit der Ruhe war es von nun an vorbei. Ein eilig eröffnetes Ausflugslokal war immer gut besucht.
Der Taubenschlag.
Gibt es aber nicht mehr.
Nein,
leider nicht mehr.
Der war sehr begehrt.
Der war für sein Bauernfrühstück und seine guten Kuchen und Torten berühmt. Das war ein Maurerpolier, der mit der Straßenöffnung machte der dann da so ein Lokal draus. Und hatte natürlich keine Konzession, immer nur eine vorläufige, über Jahrzehnte.
Ja, genau.
Und können sich viele Berliner daran erinnern.
Und abends, wenn die Ausflügler und Schaulustigen weg waren, wurde Steinstücken wieder zum großen Abenteuerspielplatz für die Kinder, erzählt Heike Behrendt, 65 Jahre alt und Helga Behrendts Tochter.
Wir haben so ja mal auf DDR-Gebiet gezeltet. Die haben ja, wie gesagt, die Grenze zurückgezogen beim Mauerbau. Und wir sind aus den Grundstücken hinten durch den kaputten Stacheldraht auf das Gebiet, wo jetzt schon damals schon Baumbestand war in den 70ern, und haben da mal mit Hängematten übernachtet. Und die Grenzer konnten uns aus dem Turm nicht so gut sehen, weil der Baumbestand schon so hoch war. Aber ich habe so ja zu Hause noch Fotos von dieser Fete.
Haben Sie Ärger gekriegt?
Nein, haben wir nicht. Sie hätten uns ja abfangen können oder was sagen können. Aber was sollen Sie sich da aufregen?
Wir gehen über das Kopfsteinpflaster durch den Ort, vorbei an den gepflegten Häusern, manche fast villenartig. Nur ein Haus zu unserer Linken liegt im Dornröschenschlaf, der Garten verwildert. Es ist ein beeindruckendes Gebäude im Stil der neuen Sachlichkeit, errichtet von Erich Mendelssohn Ende der 1920er Jahre.
Naja, die haben versucht, das als Denkmal irgendwo und Museum zu erhalten. Das ist wohl nicht ganz gelungen.
Vor dem Haus ist ein Stolperstein in den Boden eingelassen. Kurt Bejach, der Bauherr, wurde 1944 in Auschwitz ermordet, ist darauf eingraviert. Klaus-Uwe Benneter erzählt, dass er diesen Stolperstein gelegentlich säubert und pflegt.
Hier fing die Korridorstraße an. Ne?
Ach, das war die Korridorstraße?
Ja.
Das heißt, dann war hier eine Mauer und da eine Mauer.
Ja.
Also der Bürgersteig ist alles noch original von der Öffnung der Straße. Asphalt auch.
Nach einem Kilometer erreichte die Korridorstraße Kohlhaasenbrück, eine Ortslage von Berlin-Wannsee. Die Mauer um Steinstücken wurde erst im Frühjahr 1990 abgerissen. Im Osten von Steinstücken, im einzigen Niemandsland des Grenzstreifens, schließt sich eine Reihenhaussiedlung an. So richtig scheinen sich die Steinstückener nicht daran gewöhnt zu haben, dass ihnen die Nachbarn derart dicht auf die Pelle rücken.
Das ist hier alles ganz neu entstanden, hier all diese ganzen Häuser. Ich meine mich zu erinnern, dass der erste Finanzminister Brandenburgs dann da mit so einer Blaupause ankam und sagt, sowas haben sie schon mal in der Nähe von Gütersloh gebaut und hat das da draufgelegt, okay. Hat gesagt, hier, das passt. Ne? Und, okay. Und dann haben sie da sowas hingebaut. Ja. Ich glaube, da gab es keinen so richtigen Bebauungsplan. Ne?
Das ist Potsdam.
Alles.
Das ist alles Potsdam. Jetzt, ja. Genau. Ja.
Die Grenzlinie von 1972 ist immer noch die gleiche. Allerdings trennt sie heute nicht mehr Deutsche von Deutschen, sondern nur noch Berlin und Brandenburg. Wer über die Autobahn 4 zwischen Bad Hersfeld und Eisenach an Herleshausen vorbeifährt, findet nicht den geringsten Hinweis darauf, dass hier bis vor 35 Jahren einer der wichtigsten und geschichtsträchtigsten Grenzübergänge zwischen der BRD und der DDR war. Auch in Herleshausen selbst kein Hinweis auf die Vergangenheit. Das ist Gero von Rando, 77, als erstes aufgefallen, als er 2010 aus privaten Gründen in die kleine hessische Gemeinde an der Grenze zu Thüringen gezogen war. Und so entstand die Idee zum Werra-Grenzpark. Die Werra trennte hier die beiden deutschen Staaten.
Ursprünglicher Titel sollte lauten Grenz- und Demokratiepark. Werra Grenz- und Demokratiepark. Um hier deutlich zu machen an Beispielen, wo der Unterschied ist zwischen Demokratie und Diktatur. Das sollen diese Beispiele zeigen, speziell gerade für die heranwachsende Generation.
Denn Gero von Rando erinnert sich noch gut daran, wie er als Student auf dem Weg nach Berlin hier am Grenzübergang Herleshausen-Warta von DDR-Grenzern schikaniert worden war. Erst 2019, zur 1000-Jahr-Feier des Ortes, wurde der Werra-Grenzpark vom Gemeinderat beschlossen. Im gleichen Jahr, am Tag der Deutschen Einheit, der Verein Werra-Grenzpark gegründet. Der Park auf einer Wiese unterhalb der Autobahn, die am Hang an Herleshausen vorbeiführt, schließlich vor gut 2 Jahren eröffnet. Auf Schautafeln und Modellen wird hier die Geschichte des einstigen innerdeutschen Grenzübergangs thematisiert. Mit Fördergeldern unter anderem der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur finanziert. Durch die Ausstellung begleiten mich einige Mitglieder des Vereins. Von hier entsteht derzeit auch ein Grenzweg bis ins 12 Kilometer entfernte Eisenach.
Erste Station, erstes Bild. Sollte als Aufreißer für alle Leute, die kommen, was Fröhliches sein. Das ist nach Grenzöffnung und die guckt fröhlich aus dem Fenster. Mit der haben wir uns übrigens neulich getroffen, mit der Familie, die da drin sitzt. Das hat zufällig einer entdeckt und hat gesagt, Mensch, da bist du auf dem Foto.
Auf der ersten Schautafel ein Foto aus der Nacht der Grenzöffnung. Ein Trabant hat den Grenzübergang Herleshausen passiert. Eine junge Frau schaut lächelnd aus dem Beifahrerfenster. Es ist der Morgen des 10. November 1989. Die Autobahn aus Richtung Eisenach ist vollkommen überlastet.
Für jeden Herleshausen war ein Chaos an dem Tag. Hunderte von Trabis, Tausende von Menschen.
Wenn wir dieses Bild anschauen, von wo gucken wir denn? Wo ist das denn aufgenommen?
Wir stehen quasi oben auf der Autobahn und gucken nach Osten. Ja. Und die stehen alle am Grenzübergang. Hier ist der Grenzübergang.
Die Autobahn ist ja da hinten, die sieht man da oben. Ne?
Ja. Wo
die,
da, wo die obere Laterne ist.
Ja, yeah, das ist die Autobahn.
Da, wo der Lot fährt, jetzt ein Auto. Das ist die Autobahn.
Und der Grenzübergang, der ist ja dann abgerissen.
Da sieht man heute nichts mehr. Da ist die Auf- und Abfahrt zur Autobahn.
Einige der Tafeln sind multimedial. Auf Knopfdruck läuft dann ein historischer Fernsehbericht.
Diese sind Bilder vom hessischen Grenzübergang Herleshausen. Bilder, wie Sie, meine verehrten Damen und Herren.
Der Grenzübergang zwischen Warzer in Thüringen und dem hessischen Herleshausen war nicht nur einer der wenigen Übergänge für den Transitverkehr nach West-Berlin. Er war auch Schauplatz vieler Mysterien. So wurden seit den 1960er Jahren freigekaufte Häftlinge der DDR über diesen Grenzübergang in die damalige BRD gefahren, mit sogenannten Wunderbussen, die auf Knopfdruck ihr Nummernschild ändern konnten.
Naja, die mussten ja ein ganzes Stück durch die DDR fahren und dann hatten sie eine DDR-Nummer. Und wenn sie hier über die Grenze gefahren sind, dann hatten sie auf einmal eine westdeutsche Nummer. Dann hielt die keiner so ohne weiteres an.
Über 30.000 in der DDR vom SED-Regime Inhaftierte passierten noch bis 89 diesen Grenzübergang. Für einen Freigelassenen bezahlte der Westen teilweise sechsstellige Summen.
Und jetzt kommt das ganz Schlimme. Wenn Wunderbusse hier durch die Gegend fuhren, dann wusste die Umgebung sofort, aha, jetzt gibt es wieder eine neue Verhaftungswelle. Denn jetzt fehlte Herrn Honecker oder wer auch immer da am Ruder war, fehlten 20, 40 Leute. Die brauchten ja Devisen. Und die Leute waren die Ware, worüber die Devisen wieder ins Land kamen. Und wenn die Ware wegging, wenn die Ware verkauft war, musste wieder für neue Ware gesorgt werden.
In Herleshausen, damals wie heute um die 3000 Einwohner, passierte zu Zeiten der deutschen Teilung vieles, was niemand mitbekommen sollte.
Der bekannteste, der hier ausgetauscht worden war, war Günter Guillaume.
Ach.
Ja. Der kam nachts im Wohnwagen. Haben sie den hier hochgekarrt und unter größter Geheimhaltung ist der hier, war der wieder verschwunden. Der ist hier drüber gefahren.
Trotz höchster Geheimhaltungsstufe, vieles sprach sich noch am gleichen Tag in der Gemeinde herum, erinnert sich Klaus Gogler. Der 74-Jährige, die grauen Haare zum Zopf gebunden, ist einer der aktivsten des Vereins. Er ist in Herleshausen geboren, hat hier das Schmiedehandwerk gelernt, war danach Bundeswehrsoldat und Eisenbahner. Die in Herleshausen stationierten Grenzbeamten kannte er persönlich.
Die haben da unten gewohnt und hatten also quasi auch ihre Büros hier unten.
Haben wir Ihnen denn das direkt erzählt, als der Guillaume rüber war oder erst nach der Wende, als Sie dann...
Nein, wenn man da abends immer im Wirtshaus gesessen hat, wir haben zusammen Skat gespielt, da hat er gesagt, kann ich mir vorstellen, heute Nacht ist der Günter Guillaume hier drüber gefahren, hat kein Mensch mitgekriegt.
Echt?
Ja.
Was haben die denn noch so erzählt, dann spannende Sache?
Ja, da, also diese Auskunft ist jetzt gebührenpflichtig.
Herleshausen war der erste Grenzübergang zwischen Thüringen und Hessen, der vor 35 Jahren geöffnet wurde. Am 10. November 89 um 2 Uhr nachts. Manfred Müller, mittlerweile 80 Jahre alt, ist in dieser geschichtsträchtigen Nacht zur Autobahn hochgegangen.
Die lange Kolonne, wie sie angerollt kam, das war ganz spannend. Wir haben es mitgekriegt, dann wurde gesagt, ging ja ganz schnell hier am Ort rum. Die Grenze ist offen, konnten wir erst gar nicht begreifen. Ne? Und dann haben wir es ja selber gesehen. Ne?
Einen Tag später, am 11. November 89, bildete sich vor Herleshausen bereits ein 30 Kilometer langer Stau aus Richtung Osten.
Das ganze Dorf war im Ausnahmezustand, kann man sagen. Ganz viele Autoschlangen, die sich durchwälzten, ganz viele Menschen, ganz viele Einkaufstüten hat man gesehen.
Heidi Henning vom Verein Werra Grenzpark war Lehrerin. Und gerade darum ist es ihr wichtig, dass es in Herleshausen nicht nur einen Erinnerungsort gibt, sondern mit dem Grenzpark auch ein Ort, an dem Demokratie vermittelt wird. Sie erinnert sich, dass die Geschäfte in jener Nacht in Windeseile leer gekauft waren und dass allein in Herleshausen 2,8 Millionen D-Mark an Begrüßungsgeld ausgezahlt wurden.
Wir haben nachts mit Aldi-Tüten haben wir das Geld über die Straße aus der Sparkasse in das Dorfgemeinschaftshaus getragen.
Haben Sie auch, oder was?
Ja, freilich. Wir waren da alle eingespannt.
Es gab nicht im Ansatz genügend Sparkassen oder Gemeindemitarbeiter, um jeden Ostdeutschen die 100 D-Mark Begrüßungsgeld auszahlen zu können. Daran erinnert sich Klaus Gogler, als wäre es gestern gewesen.
Da stand der Geldsack, also die Plastiktüten standen quasi hinten hinter der Tür. Und dann haben die vorne die Anträge ausgefüllt und dann haben die das ausbezahlt. Wenn das Geld alle war, da hat die Sparkasse gesagt, dann sagt Bescheid. Dann ist einer rübergegangen und hat die nächste Tüte geholt.
Und das waren jetzt Leute aus dem Dorf und nicht...
Nein, das waren weder Bankangestellte, das waren einfach Menschen hier aus dem Dorf, die sich bereit erklärt haben, da mitzuhelfen. Die Ortskasse gemacht hat, also Gemeindekasse gemacht hat hier. Die hat gesagt, es fehlen 6.000 Mark. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Wir haben doch nichts falsch gemacht. Und dann haben sie alles durchgesucht und da stand hinten noch eine Plastiktüte mit 6.000 Mark. Das hat auf dem Pfennig hat die Abrechnung bestimmt. Doch, bei 2,8 Millionen D-Mark.
Wir sind im Grenzpark mittlerweile bei der letzten Schautafel angekommen. An der für den Vereinsvorsitzenden Gero von Randow vielleicht wichtigsten Tafel. Darauf abgebildet ist der globale Freiheitsindex von 1990 bis heute.
Was hat die Welt daraus gelernt, aus dieser politischen Situation mit Grenze und Schießbefehl? Und da wird eben jetzt gezeigt, was für Länder es gibt. Länder, wo einigermaßen freie Demokratie gibt. Länder, wo es grenzwertig ist und Länder, wo Diktatur herrscht. An so vielen Stellen brennt es ständig lichterloh und es ist hier überhaupt nicht bekannt. Ne?
Das alles möchte Gero von Randow gerne weitergeben. An Schulklassen zum Beispiel, die er und andere Vereinsmitglieder ehrenamtlich durch den Grenzpark führen.
Wir suchen immer wieder den Kontakt zu den Schulen. Wir haben zum Glück ja auch in Herreshausen eine Schule, die gut mitmacht, die hier Bäume gepflanzt hat. Das waren Baumpflanzaktionen von den Schülern. Das läuft schon ganz gut.
Jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit lädt die Gemeinde Herleshausen ihre Einwohner und die der thüringischen Nachbargemeinden zu einer Grenzwanderung ein. Und auch der Verein Werra Grenzpark ist an Erinnerung interessiert. Und an Nachwuchs, der irgendwann die Aufgaben der aktiven Vereinsmitglieder Heidi Henning, Manfred Müller, Klaus Gugler und Gero von Randow übernimmt.
Wir müssen nur noch langfristig Leute finden, die irgendwann mal unsere Aufgabe übernehmen hier.
Todesstreifen zur Lebenslinie. So beschreibt der BUND auf einer Webseite das Grüne Band, das sich auf der früheren innerdeutschen Grenze auf 1400 Kilometern von Oberfranken bis zur Lübecker Bucht zieht.
Könnte man hier alles machen, aber also nach Niedersachsen kommen wir dann.
Einen kleinen Teil dieses Grünen Bandes will ich erkunden und habe mich mit Olaf Olejnik in Sachsen-Anhalt zu einer Wanderung verabredet. Er trägt Käppi, Cargohose und Wanderschuhe. Der einzige Kolonnenweg, den wir entlang gehen, ist zugewachsen. Dann ein Graben, heute die Grenze zu Niedersachsen, bis vor 34 Jahren die innerdeutsche Grenze. Dahinter im Westen Maisfelder, soweit das Auge reicht.
Mit denen kannst du hier Deals machen, das ist lächerlich.
Wir befinden uns in einem Teil des größten Biotopverbundes Deutschlands. Hunderte Kilometer lang, bestehend aus über 150 Naturschutzgebieten. Es beherbergt über 1000 bedrohte Tierarten, vom Fischotter bis zum Schwarzstorch und viele seltene Pflanzen, die auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen kaum überleben würden. Die Entscheidung, den ehemaligen Grenzstreifen zum grünen Band werden zu lassen, war ein Glücksfall für viele bedrohte Arten. Olaf Olejnik, 56, ist Projektkoordinator des grünen Bandes rund um Salzwedel in der Altmark, ganz in der Nähe seines Heimatdorfes in der damaligen DDR.
Das war auch ein ziemlich langer Kampf gewesen und ich sagte ja eingangs schon mal, der Naturschutz war ja nun wirklich jahrzehntelang als Landloser nicht gerade in der Lage, viel da draußen zu machen. Da konnte man sich aufregen, da konnte man Tränen in den Augen haben und verhandeln, wenn es dann nichts wird. Aber mittlerweile ist das ja in der Gesellschaft angekommen, dass es ist besser, wenn die Naturschutzorganisationen auch über Mittel verfügen, sich Ländereien anzuschaffen. Und das war hier tatsächlich auch der Fall gehabt. Also eine Koordinierungsstelle Grünes Band hier in Salzwedel, ca. 1250 Hektar. Und damit kann man dann natürlich schon was machen. Weil ich muss, um einige Arten zu erhalten und um deren Erhaltungszustand zu verbessern, muss ich etwas anderes machen als das Gewöhnliche.
Olaf Olejnik kennt die Gegend und kennt den Grenzstreifen. Denn genau hier, wo er heute die Natur schützt, hat er einst seinen Grundwehrdienst bei den Grenztruppen der NVA abgeleistet. Ein ehemaliger Wachturm, außen mit Graffiti beschmiert, innen Spuren von ungebetenen Besuchern.
Hier unten waren zum Beispiel Sanitäranlagen drin und eine Waffenkammer.
Das sind doch die originalen
Waffenschränke? Das sind die originalen Waffenstände.
Die Treppen sind steil und eng. Es waren keine besonders komfortablen Arbeitsplätze. Olaf Olenek diente der Grenztruppe als Fahrer. Geschossen hat er nur in der Ausbildung. Eine Waffe bei sich tragen musste er nur ein einziges Mal.
An dem Tag habe ich den stellvertretenden Stabschef des Regimentes zur Lagezone nach Kaulitz gefahren. Da haben zwei männliche Personen versucht, die Staatsgrenze zu überwinden, so hat man das ja damals gesagt. Ne? Und die sind an diesen Signalzaun herangekommen, haben mitbekommen, dass sie ein Signal auch ausgelöst hatten und haben sich dann in einen Graben versteckt. Und der wachhabende Offizier oder Unteroffizier in so einer Führungsstelle, der hat dann genau gesehen, wo eine Auslösung in dem Zaun war und konnte dann seine Truppen oder seine Posten dorthin beordern. Und da hat man die beiden dann auch gefunden und bei mir eingeladen in den Wagen. Ich habe die dann zur Kompanie Kaulitz gefahren.
Olaf Olenek wurde Anfang 1990 aus dem Militärdienst entlassen. Wir verlassen den Grenzturm, auf dem Olaf Olenek in seiner Dienstzeit übrigens nie gewesen war. Wir gehen wieder den Kolonnenweg entlang zu einem schattigen Plätzchen. Es sind über 30 Grad. Weite Teile des ehemaligen Grenzstreifens von Lübeck-Travemünde bis Oberfranken sind zum nationalen Naturmonument erklärt worden. 50 bis 200 Meter breit ist der Grenzstreifen in der Regel. Mancherorts, wie hier in Salzwedel, gehen die Naturschutzflächen darüber hinaus sehr weit ins Land hinein.
Wo die Baumreihe ist, da ist ein kleiner Graben. So, und in der Grabenmitte, da ist die Grenze.
Und dann kam der erste Zaun.
Ja, der war dann hier vorne, näher an dem Graben dran.
Und das ist der Kolonnenweg.
Das ist der Kolonnenweg.
Wo wir jetzt drauf stehen.
Ja, und hier war dann ein geflüchter Streifen, ein Spuren- und Fährtenlesestreifen, damit man gucken kann, ob da irgendeiner gelaufen ist oder nicht. So hat man sich das damals gedacht. War natürlich unsinnig, der musste immer zu gepflegt werden. Und allzu viel war hier nicht los, aber wild war hier trotzdem drinnen gewesen.
Dann gab es sozusagen mit dem grünen Band für Sie die Möglichkeit, dass Sie an Ihre alte Wirkungsstätte in anderer Weise zurückkehren.
Richtig, dass Jugendträume wahr werden irgendwo oder Kindereien, die man so im Kopf hat. Ne? Und man hätte ja auch weggehen können. Hat man ja nicht gemacht. Also das ist ja auch sowas wie Schicksal oder etwas Komisches, ne? So eine Sache, dass man da wieder hinkommt. Ne? Es hat natürlich einen großen Vorteil, man kennt das von früher, man kennt die Gegebenheiten und man kennt auch die Mentalität der Menschen hier, sowohl in Niedersachsen, weil da haben wir ja auch Verwandtschaft, und als auch in der Altmark. Also, dass ich das mache, ist relativ stimmig, sage ich mal.
Dass die Grenze jahrelang streng bewacht wurde, sei eben auch seltenen Tier- und Pflanzenarten zugute gekommen. Und schon kurz nach der Grenzöffnung im Dezember 1989 begannen Umweltschützer entlang des Grenzstreifens viele seltene Vogelarten zu kartieren. Und auf Betreiben des BUND, des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, entstand nach und nach das grüne Band. Für Olaf Olenek ist die Hochsaison vorbei, die Brutzeit der Wiesenvögel. In Herbst und Winter verbringt er viel Zeit im Büro, Projektanträge schreiben und für die kommende Brutsaison planen. Und dann kommt irgendwann der Sommer.
Dann bin ich eher hier draußen und versuche die Erntearbeiten so weit zu koordinieren, dass sie nicht gegen die Brutzeiten und die Entwicklung von den Vögeln laufen, sondern eher so, dass wenn die dann fertig sind mit ihrem Brutgeschäft und die kleinen Vögel sind Flücke und könnten abhauen und verschwinden, dann kann man ernten. Und das versuche ich dann bei den Flächen herauszufinden, wie weit ist der Fortschritt bei den Vögeln und wann kann der Landwirt darauf und da bearbeiten. Das ist dann so.
Aber Sie können doch dem Landwirt jetzt keine Weisung erteilen oder so. Du, heute darfst du noch nicht mähen.
Ich mache das einfach, ja.
Und die halten sich dran?
Ja, gerne. Ja, die kennen mich ja. Das ist ja nun nicht, dass jetzt irgendjemand kommt und völlig unbekannt dort. Und ich mache das schon seit 10 Jahren und das klappt wirklich wunderbar. Also wir sind doch persönlich miteinander bekannt. Das haut schon hin.
Olaf Olenek ist einer von hier, der die Bauern kennt, die auf ihn hören, zumindest jene diesseits der Landesgrenze in Sachsen-Anhalt. Es geht ihm ja um das, was hier passiert auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dass die Braunkehlchen nicht gestört werden. Auf das Braunkehlchen kommt Olenek immer wieder zu sprechen, ein streng geschützter Wiesenbrüter, der im Grenzstreifen ideale Bedingungen findet. In ganz Deutschland gibt es nur noch weniger 10.000 Brutpaare.
Braunkehlchen sind leider in Deutschland so richtig schön auf dem absterbenden Ast, da hat man nicht viel Hoffnung. Da bin ich auch froh darüber, dass wir hier ein Gebiet haben, wo das gut funktioniert und dass wir das wenigstens noch erhalten. Vielleicht wird ja die Welt irgendwann mal anders und es sind andere Gegebenheiten da. Und dann können Sie von der nördlichen Altmark bei Salzwedel das ganze Gebiet hier wieder kolonisieren. Wäre das nicht schön?
An seine Zeit als Grenzschützer denkt Olaf Olenik, ein Kind der Region, kaum, wenn er durch sein Revier streift. Auf Kindheit und Jugend kommt er aber öfter zu sprechen.
Sperrgebiet, ja, das war für uns als Jugendliche immer so eine feine Sache. Ich war etwas rowdyhafter gewesen. Ich habe immer versucht, an den ersten Zaun heranzukommen über die Wiesengräben. Das war sehr, sehr spannend gewesen. Man wurde dann auch von den Grenzern und Grenzaufklärern gejagt und so weiter. Das war.
Ach, man hat da gespielt als Kind am Grenzstreifen?
Ja, so waren wir Kinder damals. Das war mir immer eine besondere Freude, wenn ich es dann ab und an jede Woche mal 100 Meter näher ran geschafft habe bis an den Zaun und dann nochmal 100 Meter und bis ich dann da dran gewesen bin. Und man hat natürlich auch dementsprechend Angst gehabt. Und ja, nee, es war aber aufregend gewesen, ja.
War das denn so?
Wir durften es ja nicht. Landwirte waren ja trotzdem drin. Die haben dann alle Passierscheine bekommen, also die mussten ja da drin wirtschaften. Und das waren auch nicht wenige Leute.
Die Bauern, die zwischen den Grenzzäunen gewirtschaftet haben, hielten das Gras kurz. Deshalb gibt es hier so viele Wiesenvögel. Der BUND konnte nach der Wiedervereinigung rund um Salzwedel über 1000 Hektar Land kaufen. Das geschützte Grünland beschränkt sich hier nicht auf den Grenzstreifen, sondern geht mehrere Kilometer ins Land hinein. Das Grüne Band wurde nationales Naturmonument und Olaf Olenik hat große Pläne.
Ich würde es ja am liebsten ein bisschen feuchter haben, das Ganze hier. Da hinten ist so ein großer, großer Entwässerungsgraben. Unsere Vorfahren haben sich so viel Mühe gegeben. Ganz, ganz viel Mühe. Das war alles nur Sumpf, Sumpf und Buschland. Die haben dann also wirklich alles dafür getan, das hier zu entwässern, damit die ordentlich Landwirtschaft betreiben können. Und sie waren da auch einigermaßen erfolgreich mit, muss ich mal sagen. Ne?
Manchmal, wenn es viel regnet, dann bekommt Olenik eine Ahnung davon, wie die Landschaft hier ursprünglich mal ausgesehen hat und wie es hier, ginge es nach ihm, irgendwann wieder aussieht.
Und wenn bei uns Überschwemmungen sind, zum Beispiel jetzt im letzten Winter, das stand ja hier alles großflächig unter Wasser, monatelang, ein Dreivierteljahr lang, dann haben wir hier Sumpfschnepfen und verschiedene andere Sachen, Kleinenten, die dann auf den Wiesen brüten. Das ist jetzt direkt angrenzend im niedersächsischen Bereich nicht so. Dort hat man viel effizienter gearbeitet mit der Entwässerung und so weiter.
Ab der Landesgrenze zu Niedersachsen, ein paar Steinwürfe von uns entfernt, ein anderes Bild. Maisfelder, soweit das Auge reicht. Die Böden darunter ökologisch wertlos, sagt Olaf Olenik. Aber mit Mais lässt sich als Landwirt sehr viel Geld verdienen.
So ein bisschen wie früher, ne? Da wachsen die Bananen.
Ja, das ist auch heute noch. Also da geht der Fischotter auch zu Nordsee ins Restaurant und hier muss er tatsächlich Barsche fressen irgendwo an einem Wiesengraben. Also das ist schon, das sind schon ganz, ganz andere Sachen. Ne? Und es ist auch so, der Unterschied zwischen Ost und West hier, es gibt ganz viele oder zumindest einige oder noch mehr von den einigen Landwirte aus Niedersachsen, die in der Altmark, also im Osten, Flächen bewirtschaften, die sie gepachtet haben oder gekauft haben. Aber es gibt, glaube ich, überhaupt gar keinen altmärkischen Landwirt, den ich kenne, der im Niedersächsischen Flächen gekauft oder gepachtet hat.
Ich bin in Groß-Wudicke im Havelland, denn hier wurde Weltgeschichte vorweggenommen. Hier wurde das erste Mal, nach allem, was bis jetzt bekannt ist, öffentlich Maueröffnung und deutsche Einheit gefordert. Nicht in Leipzig, Ost-Berlin oder Dresden, sondern hier im kleinen DDR-Dorf Groß-Wudicke. Und das sogar am Vorabend des 1. Mai 1989, einem der höchsten Feiertage in der DDR, der internationale Kampf- und Feiertag der Werktätigen. Da waren Parteimitglieder dabei, der Bürgermeister und alles, was vor Ort Rang und Namen hatte. Und auch die Feuerwehr in Ausgehuniform war zugegen.
Dieser Umzug ging erst durchs Dorf, durch den Ort und begann und endete, so wie ich mich erinnern kann, am Sportplatz. Und am Sportplatz gab es dann im Anschluss so eine kleine Feierlichkeit.
Erinnert sich Nick Arnstedt, damals knapp 17 Jahre alt. Nur zum Feiern war ihm nicht so recht zumute. Bei ihm und den anderen jungen Feuerwehrleuten von Groß-Wudicke wuchs die Unzufriedenheit mit der DDR.
dann wurden im Anschluss daran halt eben auch so Lieder gesungen, die relativ harmlos anfingen, wie mit Es gibt kein Bier auf Hawaii und so weiter. Und zu späterer Stunde, wir waren halt eben alle auch recht jung, dann wurde die ganze Situation auch so ein bisschen politischer, wo man dann halt eben in Chören kann man nicht sagen, aber mit mehreren halt eben solche Sachen von sich gab, wie wer kraucht so spät durch Nacht und Rüben, es ist der Erich, er will nach drüben. Das gefiel natürlich den Anwesenden der Partei und so weiter nicht so besonders gut.
An alle Liedtexte können sich die Beteiligten nicht mehr erinnern, aber die Staatssicherheit hatte ja alles protokolliert. Der Berliner Historiker Jens Schöne hat den Aufruhr in Großwudicke anhand der Stasi-Akten rekonstruiert. Demnach sangen die Feuerwehrleute, die in ihrer Uniform an diesem Abend Repräsentanten des Staates waren, Deutschland wird vereinigt sein, jetzt reißen wir die Mauer ein. Ein ungeheuerlicher Affront.
Wir hatten natürlich schon das Bedürfnis, etwas freier leben zu wollen auch. Man kennt sich ja und in den Gesprächen und so weiter, in den Kneipen, hat man ja gemerkt, dass halt eben viele Menschen unzufrieden waren, dass sich diese Unzufriedenheit nachher in Dimensionen löst, die nur wenige Monate später begannen. Das konnte man zu dem Zeitpunkt im Mai ja noch nicht wissen.
Heute, 35 Jahre später, ist Nick Arnstedt Wehrführer der Großwudicker Feuerwehr. Seine Kameraden und eine Kameradin versammeln sich an diesem Abend zu einer Übung. Beim letzten Einsatz, einem Waldbrand nahe Großwudicke, hatte es ein paar Probleme gegeben und denen wollen die Ehrenamtlichen heute noch einmal nachgehen.
Gut, dann aufsetzen, machen wir los.
Teilwald Sonstorf?
Was?
Dieser Teilwald Sonstorf?
Bierwald.
Die Feuerwehr spielt eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt in Großwudicke. Wie auch die anderen Vereine. Überhaupt gibt es in Großwudicke vieles, was in anderen kleinen Dörfern im Osten fehlt. Bahnhof, Kneipe, Metzger, Friseur, dies, das. Man lebt eben nicht anonym in dem rund 900 Einwohner zählenden Ort, sagt Felix Menzel, der Bürgermeister, Sozialdemokrat, 39 Jahre alt.
Was ich allerdings sehr schätze und was ich mag an den Dörfern in meiner Gemeinde ist, dass es noch Zusammenhalt gibt. Ja, also auch wenn es nicht mehr so ist wie, ich sag mal, ganz früher, ja, dass einer im Dorf hat, gerufen hat, ich will nächsten Sonntag mein Dach decken, gibt Erbsensuppe, Bockwurst und Bier, kommt mal alle vorbei und helft mir. Ja, und das ganze Dorf war da. Ist es jetzt zumindest so, dass innerhalb der Vereine oder auch in der Feuerwehr, dass es da so wirklich Klicken gibt und dass man sich noch hilft, dass man miteinander spricht, ja, und auch mal miteinander diskutiert.
Gutes Klima, schöne Landschaft. Die Menschen wohnen gerne in dem kleinen Dorf, gut 80 Kilometer westlich von Potsdam. Großwudicke hat sogar die Landflucht gestoppt.
Es gab ja die Demografieprognose, die relativ düster bei uns aussah. Die Leute werden immer älter, ihr werdet immer weniger, die Dörfer sterben aus. Aber inzwischen ist es so, ja, und damit hatte auch niemand gerechnet, dass wir wieder wachsen, dass viele junge Leute kommen, dass sie gerne hier leben, dass Häuser zwar verkauft werden und ältere Leute in die Heime oder in die Städte ziehen, ja, weil es einfach bequemer ist, aber die Häuser über Nacht verkauft sind. Ja, also wir haben wenig Leerstand, ja, und ja, wachsen.
Mit dem Zug ist man in einer guten Stunde in Berlin. Und es gibt sogar einige, die pendeln von Berlin nach Großwudicke. Im Herzen des Ortes haben junge Menschen, die aus Großwudicke weggezogen waren, aber wieder zurückgekehrt sind, ein Coworking Space gegründet. Denn die Gemeinde hatte sich frühzeitig darum bemüht, schnelles Internet zu bekommen. Und so gibt es manche Berliner, die zu mobilen Arbeiten nach Großwudicke kommen, erzählt der Bürgermeister nicht ohne Stolz. Deutsche Einheit, wie an geschichtsträchtigen Orten gelebt und erinnert wird. Das war das Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Thilo Schmidt und ich bedanke mich fürs Zuhören.